Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit an Bord heute der Tobi und der Tobi. Hallo, ihr Tobis, wie geht's euch?
Hallo, du Hallo. Phil.
Hallo Phil. Hallo Tobi.
Das ist super, dass wir auch so eine professionelle Begrüßung haben. Das ist richtig gut.
Ja. Es
mittelmäßig
ist jede Woche ein Wundertütchen.
Bitte, das habe ich nicht verstanden.
Es ist jede Woche ein Wundertütchen mit der Begrüßung.
Ja, stimmt. Das könnte jedes Mal anders sein, aber es ist immer gleich. Außer, wenn ich mich verhaspel. Aber das kommt ja nur sehr selten vor, dass ich irgendwas sage, was gar nicht stimmt. Oder was vielleicht falsch ist. Oder das vielleicht in einen anderen Podcast gehört oder so. Aber gut, lasst uns doch vorne anfangen. Heute war ein herrlich sonniger Tag. Wie war es denn in Berlin so? Und in dem anderen Ort, in dem der Tobi W. wohnt, wo ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt.
Zülpisch, Junge, Zülpisch. Das weiß ich noch aus der letzten Episode. Berlin war alles sahnig. War richtig gutes Wetter heute.
Ja, der Mai hat's in sich, ne? Ist richtig fein.
Mm-hmm. Und bei dir, Tobi?
Bei mir war es ganz genauso. Wunderbares Wetter, schön angenehme 25 Grad. Was will man mehr im Mai?
Ja, da kann man gar nicht mehr noch viel hinzufügen jetzt. Das ist leider schade. Aber dann können wir einfach gleich mit dem ersten Thema beginnen. Es trug sich nämlich zu, ich habe diesen Artikel gerade offen und ich muss immer lachen, weil nämlich der Senior Agag auf dem Bild ein bisschen aussieht wie Pinocchios größerer Bruder, der ihn da ermahnt. Er müsste jetzt aber doch den Tisch abräumen, bevor er irgendwie das Haus verlässt. Ne? So guckt er gerade auf diesem Foto. Und drunter steht, 600 Millionen Euro kauft Alejandro Agag die Formel E? Fragezeichen. Und
what?
Ja, da fragt man sich doch auch, Moment, was soll das denn jetzt bedeuten? Und wir haben ja das Glück, dass die Leute, die diese Artikel schreiben, zuweilen unter uns weilen, hier bei uns, ne? In dem Fall wäre das der Tobi W. Und jetzt kannst du mal bitte erklären, was es mit der Geschichte auf sich hat, Tobi.
Ja, mit der Geschichte hat es auf sich, dass Alejandro Agag, der ja seinerseits der Gründer und auch der Geschäftsführer der Formel E ist, und ich sag mal da auch das Gesicht für die Öffentlichkeit, ich will nicht sagen entschieden hat, aber auf jeden Fall ein Angebot abgegeben hat. Und zwar ein Angebot, dass er die Zukunft der Rennserie in die eigenen Hände nehmen will. Er hat da dem Vorstandsvorsitzenden der Formel E ein Angebot unterbreitet, dass er die anderen Anteilhaber gerne ausbezahlen würde, um die alleinige Kontrolle über die Rennserie zu übernehmen. Und insgesamt geht es da um eine Summe, wie du es schon sagtest, von 600 Millionen Euro. Und das ist auf jeden Fall schon mal viel Kleingeld, was nicht geht.
Ja, allerdings hat eine ziemlich große Portokasse, der Herr Agag.
Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, dem geht es gar nicht darum, die Formel E zu kaufen, sondern einfach nur allen mal zu sagen, hallo Freunde, ich habe 600 Millionen Euro auf dem Konto.
Ja.
Ich glaube, das ist der Hauptpurpose von der ganzen Aktion. Ich glaube, der will das gar nicht kaufen, der will einfach nur zeigen, wie viel Geld er hat, der Junge.
Okay, das ändert ja so ein bisschen an diesen etwas abgehalfterten Formel 1 Zampano, ne? Oder? Ich meine, man sieht so ein bisschen Anflüge von einem ganz jungen Bernie Ecclestone da durchblitzen, oder? Sowas wie, guck mal hier, dicke Hose, viel Geld und ich habe hier auch das Sagen und zwar nur ich. Oder? Muss man das anders sehen? Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll.
Das ist die ganz große Angst auf jeden Fall. Man sagt ja immer, dass Monopol nicht so gut ist und wenn das stimmt, dann, naja, ist das auch in der Formel E, glaube ich, der Fall. Gut, jetzt hat Alejandro natürlich jetzt nicht unbedingt böse Intentionen im Hinterköpfchen. Aber trotzdem, wenn dir die komplette, alles, was in der Serie entschieden wird, eigentlich durch dich gehen muss, das ist nicht unbedingt fördernd für die Zukunft. Und wenn es dann kontroversere Entscheidungen gibt, die Agag dann ganz alleine treffen kann, da kann man schon mal mit der Stirn runzeln. Da kommen wir nachher aber nochmal zu diesem Entscheidung treffen in der Formel E.
Ja, möglicherweise steht aber auch noch eine etwas andere Motivation dahinter. In letzter Zeit sind ja doch durchaus einige Unternehmen, sage ich mal, mit der Formel E Verträge eingegangen. Die Allianzversicherung hat beispielsweise vor mehreren Monaten noch Anteile erworben. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Taktik, den Preis für weitere Anteile, die verkauft werden sollen, ein bisschen in die Höhe schnellen zu lassen. Und um dann, ich sag mal, den Firmen, die früh in die Formel E investiert haben, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Liberty Global, ja auch dann die Formel 1 über ihre Firma Liberty Media gehört, oder zum Beispiel Discovery Communications, das ist der Konzern, der hinter D-Max und Eurosport steht, um, ich sag mal, bei denen vielleicht so ein bisschen, Gewinn erwirtschaften zu lassen, um im Gegenzug da ein paar Anteile an der Rennserie an weitere interessierte Unternehmen abgeben zu können.
Es ist halt ein richtig, richtig großes Risikoinvestment, ne? Ich meine, die Formel E, die gibt's erst, das darf man auch nicht vergessen, so groß sie auch ist und so toll sie auch geworden ist, aber sie ist eben erst in ihrer vierten Saison und damit eine der jüngsten Rennserien nach wie vor auf diesem Planeten. Ich auch eine der jüngeren FIA-gesponserten Serien. Erfolgreich, keine Frage, aber eben noch ganz am Anfang, noch ganz... ja, zart und ganz vorsichtig sollte man die eigentlich anfassen, würde man so einem Investor jetzt raten. Aber Alejandro, der glaubt dran an die Formel E und nimmt eben jetzt 600 Millionen Euro will 600 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das ist schon eine Stange Geld für etwas, was noch gar nicht so alt ist.
Vor allem ist es eine extreme Wertentwicklung, sage ich mal. Ich hab's jetzt im Zuge von diesem Artikel habe ich es mal ein bisschen recherchiert und bin da auf einen anderen Artikel auf unserer Seite gestoßen, der aus dem Juli 2017 stammt, wo die Finanzentwicklung der Formel E dargestellt wird. Und damals hatte ich schon in einem Kommentar angegeben, dass der Markenwert der Formel E im Januar 2015 bei 150 Millionen US-Dollar lag. Wenn man dann jetzt sieht, das ist etwas weniger als 3,5 Jahre her und in der Zwischenzeit hat sich der Wert damit fast vervierfacht, von 150 Millionen Dollar auf 600 Millionen Euro. Das ist schon massiv, inwieweit da auch die ganze Geschichte, die ganze Formel E auch an wirtschaftlicher Kraft gewonnen hat in den Jahren.
Ja, es zeigt ganz schön, dass die tatsächlich von Anfang an ganz konsequent irgendwie immer alles richtig gemacht haben, ne? Haben nur offene Türen eingerannt, haben jetzt zuletzt die ganzen namhaften Großen dazu gebracht, sich für das Thema zu interessieren und auch sich dort zu engagieren. Und das zahlt sich natürlich dann aus.
Mhm.
Wir können aber beim Kaufen-Thema noch ein bisschen bleiben. Gekauft oder zumindest finanziert wurde jetzt ganz frisch auch bei DS Virgin, denn die haben jetzt einen neuen Mehrheitseigner, und zwar den Energiegiganten Envision. Wer weiß denn was darüber? Ich glaube, die machen vor allem in Windkraft und so weiter Geschichten, richtig?
Genau, richtig.
Also das ist noch so ein Tobi W-Artikel, ne?
Die wirtschaftliche Schiene hat mich da jetzt in letzter Zeit so ein bisschen gepackt, glaube ich.
Der Wirtschafts-Tobi.
Und schon mal mindestens 20 Folgen nicht mehr.
Ich wollte sagen, das klingt jetzt aber eher mehr nach Kneipe, aber
ja. Der Wirtschaftstobi mit seiner Kneipe zum toten Winkel.
Na gut. Ja, wo war ich dran? Genau, richtig. Die Firma Envision ist einer der größten Produzenten für Windkraftanlagen weltweit. Die liegen da in der Branche nämlich auf dem siebten Platz im weltweiten Wirtschaftsranking und es sind sogar der zweitgrößte Produzent in China. Das Engagement von Envision kommt jetzt auch nicht wirklich überraschend. Sie waren schon seit längerem in Gespräch mit mehreren Teams über Investitionen und haben sich dann jetzt da für DS Virgin entschieden und wie gesagt, sind da jetzt Mehrheitseigner, haben also mindestens 50% des Teams übernommen. Genaue Zahlen sind da nicht kommuniziert worden. Und ich sag mal, auf wirtschaftlicher Ebene baut sich die China-Front in der Formel E weiter aus. Ja, wir haben da jetzt schon zwei Teams, die ganz klar mit China verbunden sind. Das ist einmal Techita, die seit letzter Saison in der Formel E antreten und den Startplatz von Aguri übernommen haben. Wir haben jetzt natürlich auch NIO, früher NextEV, die in der ersten Saison als Team China Racing angefangen haben, die auch unter chinesischer Lizenz antreten. Also ich sag mal, die Chinesen investieren doch relativ viel und relativ breit in die Formel E. Und muss man jetzt abwarten, in welche Richtung sich das weiterentwickelt.
Das ist auch gar nicht so verwunderlich, denn wenn man sich das mal anschaut, China ist Vorreiter in Sachen Elektromobilität weltweit und sie sind ganz groß in Thema Solarpaneele und Wind- und Sonnenkraftgeschichten. Da wird auch politisch ganz stark unterstützt und gepusht und daher kommen letzten Endes auch viele von diesen, sowas wie NIO ist ja auch quasi der chinesische Tesla, sag ich mal, ja. Weißt du auch nicht, wohin das letzten Endes führt, aber prinzipiell ist es einfach eine ähnliche Geschichte. Es ist einer von vielen Autobauern, die jetzt da gerade wie Pilze aus dem Waldboden sprießen und das bildet sich ganz gut ab, wenn man guckt, was jetzt da auch an sportlicher Front investiert wird von der Seite.
Und auch die Formel E expandiert ja so enorm in Richtung China momentan. Wir haben jetzt seit zwei Rennen das Rennen in Hongkong als Saisonauftakt und jetzt eventuell noch, wie hieß die Insel? Haiku. Haiku Epri, so heißt die Stadt jedenfalls.
Die Hauptstadt auf der Insel Hainan.
Genau, Hainan.
Doch, Hainan, ne? Genau.
Genau, also Hainan, die Insel, Haiku, die Stadt, wo eventuell im nächsten Jahr gefahren werden könnte. Dann gab es im letzten Jahr noch mit Faraday Future auch noch einen chinesischen Teilhaber an der Formel E. Sie haben natürlich ihren Sitz in Kalifornien, aber der Investor dahinter, Le Echo aus Peking, also ganz enorm viel China in der Formel E vertreten. Und naja, das ist eigentlich ein Spiegelbild davon, was sonst in Sachen Elektromobilität mit China passiert. Irgendwie Vorreiterrolle. Vorsprung durch Technik.
Na. Das ist jetzt aber ein bisschen entlehnt, dieser Spruch. Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Haben die heute einen anderen Claim? Die haben den Claim immer noch, oder nicht?
Immer noch?
Ja,
klar. Siehst du mal, wie wenig ich bei Werbung auf dem Laufenden bin, obwohl ich der Wirtschaftstobi bin.
Na, guck mal an.
Kleiner Einschub. Werbung habe ich heute früh in unsere Formel E Redaktions-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Es gibt einfach in Berlin momentan und wahrscheinlich auch deutschlandweit im Radio Werbung für den Berlin E-Prix und für den Jaguar I-Pace mit Formel E-Claim. Finde ich super. Mhm. Tobi over. Over and out. Das wollte ich noch eingeschoben haben. Das fand ich ganz toll, als ich dann heute im Auto saß und dann auf einmal so ein Werbespot lief für, einmal den Berlin E-Prix und kurz vorher ein Werbespot von Jaguar lief, wo die dann gesagt haben, du willst die Formel E in deinem eigenen Auto haben oder sowas. Mhm. War ganz toll.
Den muss ich ja noch fahren, den I-Pace. Ne? Da kommt man nicht so gut ran.
Ich habe ihn nur gesehen bisher. Bin ich ja schon stolz drauf.
Das ist ja schon mal was.
Das ist ja schon mal.
Gesehen haben wir den schon letztes Jahr im Rahmen des Berlin E-Prix. Da stand er nämlich da in dem, was war das, wie heißt das nochmal? Photon Red irgendwie. Da gibt es ja eine spezielle Farbe für diese First Edition und auch nur für die First Edition, dieser Rotton. Da stand er nämlich in dieser Farbe.
Im E-Village.
Mhm. Beim Jaguar. Auf dem Jaguar stand.
Auf dem Jaguar
direkt stand. Direkt neben dem Jaguar Formel E. Dummy-Fahrzeug, Showcar.
Und da stand auch, da stand auch der e-tron Quattro von Audi und der war damals genauso weit fortgeschritten wie heute. Okay, genug
der Display. Vorsprung durch Technik.
Genau.
Ja, wo wir gerade beim Thema China sind. China in der Formel E, da muss man ja spontan auch an den Fahrerwechsel vor dem Paris-E-Prix denken. Das ist nämlich der gute Luca Filippi durch unseren Freund Ma Ching-Wa ersetzt wurde.
Das stimmt.
Und jetzt, große Überraschung.
Jetzt
wieder zurück
drehen ersetzt. Wir das mal um, ne?
Genau.
Wir können nicht nur so rum, wir können auch andersrum.
Genau, ich glaube, da kann der andere Tobi was mehr zu sagen.
Ja, wir langsam drehen wir uns weg vom, oder gehen jetzt weg von der Business-Ecke hier in der Episode und setzen uns aufs Fahrerkarussell und nehmen so langsam Fahrt auf. Es geht los, die wilde Reise. Hurra, hurra! Es gibt mal wieder Fahrerwechsel zu vermelden. Einmal für diese Saison und dann auch schon Infos zur nächsten Saison. Wir fangen natürlich an, hat Tobi gerade eben schon schön eingeleitet. Tja, es fährt bei NIO wieder Luca Filippi statt Ma Ching-Wa. Der Chinese, der hatte ja dann wahrscheinlich wirklich nur diesen wirtschaftlichen Aspekt mitgebracht nach Paris. Da wollten die chinesischen Investoren bei NIO eben einen Chinesen haben einmal in diesem Jahr im Cockpit. Und jetzt wird das wieder zurückgetauscht und Luca Filippi darf wieder fahren. Außerdem ist neu in Berlin dabei oder wieder zurück in Berlin dabei Tom Dillmann. Haben wir das nicht schon mal angesprochen gehabt? Ich weiß es nicht. Das ist aber auf jeden Fall erwähnenswert. Tom Dillmann statt Edo Mortara. Letzterer fährt nämlich am Lausitzring. Gleich um die Ecke eigentlich, aber der kann eben sich nur auf einen Event konzentrieren und das ist in diesem Fall eben die DTM, wo der am Lausitzring irgendwo im Nirgendwo, also der Lausitzring ist wirklich im Nirgendwo, lieber DTM fährt als bei uns in der Formel E. Naja, was soll man machen? Wird eben ersetzt.
Ich glaube nicht, dass ihm das lieber ist, sondern da wird es wohl eher um vertragliche Dinge gehen. Er ist ja Mercedes-Werksfahrer und
beim Unterschreiben nicht aufgepasst.
Vor der letzten DTM-Saison unterschrieben hat, stand das Aus für Mercedes in der DTM noch nicht, zumindest noch nicht offiziell fest. Und ich gehe mal davon aus, dass er da nicht mitgerechnet hat, dass nach 2 Jahren bei Mercedes, die er dann da hatte, die Zeichen auf Ausstieg in der DTM stehen.
Ja, na gut. Wenn man da so drin ist, ist das wahrscheinlich schwer absehbar.
Richtig. Jetzt muss er jedenfalls aussetzen. Wird ersetzt durch niemand Geringeren als Tom Dillmann, unseren liebsten Franzosen, aus dem sehr französisch klingenden Ort Mühlhausen. Wir haben es im letzten Jahr schon wieder so häufig durchgekaut und ich freue mich drauf, dieses Thema wieder aufnehmen zu können. Tom Dillmann, der französisch klingendste Franzose aus Mühlhausen, dem französisch klingendsten Ort in Frankreich. Ersetzt jedenfalls, der ist letztes Jahr schon in Berlin gefahren, ersetzt jedenfalls Edo Mortara. Damals an der Seite gewesen von Jean-Éric Vergne, oder andersrum.
Nee.
Der Grund, warum Tom Dillmann fahren konnte, war, weil ein Platz frei geworden ist bei Venturi im letzten Jahr. Und zwar, weil bei Venturi Stefan Sarrazin abgewandert ist in Richtung der Cheetah, weil bei der Cheetah ist vorher schon Platz frei geworden von Gutierrez. Es war ganz komisch damals jedenfalls, aber Egutti ist rausgegangen und jetzt musste dann der Sarrazin einspringen, statt Sarrazin ist bei Venturi, der da ja 3 Jahre gefahren ist, Tom Dillmann eingesprungen und Sarrazin selbst, der ist auch wieder zurück. Ja, hoch!
Ja, jetzt hakt es aber komplett aus, ne?
Ja, ich rast komplett aus. Zurück in der Formel E, Stefan Sarrazin. Nicht bei Venturi, nicht bei Tachita, sondern bei Andretti. What? What?
Ja, wie kann das?
Da ist ja gar keine Verbindung. Naja,
glaubst du?
Also an sich ist da gar keine Verbindung zwischen Sarrazin und BMW oder Sarrazin und Andretti bisher gewesen. Er ersetzt jedenfalls Tom Blomqvist, der zieht sich jetzt zurück in die WEC, da ist ja nächsten Monat Le Mans wieder, da fährt er GTE, den M8 und ja, da, eben Blomqvist raus, stattdessen Sarrazin rein und das ist eine ziemlich signifikante Entwicklung eigentlich. Weil Blomqvist eben Mercedes-Werksfahrer ist. Zur Erinnerung.
BMW-Werksfahrer.
Genau, Mercedes habe ich gesagt, wa?
Hast du?
Sorry, BMW-Werksfahrer ist. Zur Erinnerung, BMW ist das Einsatz oder eines ist das Team, das momentan hinter Andretti steht und den Rennstall im nächsten Jahr übernimmt und dann einen eigenen Werkseinsatz startet. Ja, das ist eigentlich der Grund gewesen.
Genau.
Weshalb Blomqvist von Anfang an erstmal ins Team gekommen ist und jetzt bei ausgerechnet beim BMW Heimrennen in Berlin, das einzige Deutschlandrennen im Rennkalender, auch noch titelisch gesponsert, das ist ja der BMW i Berlin E-Prix, ausgerechnet da fällt Blomqvist aus. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, vielleicht haben sie auch einfach nur in die Tabelle geguckt, wo Andretti so steht. Und dann haben sie mal geguckt, was der Blomqvist so geschafft hat. Und zwar 4 Punkte in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen. Also einmal 4 Punkte und 5 mal 0. Und dann haben sie sich gedacht, lass mal den Stefan holen. Der ist erfahren. Haben wir hier einen ordentlichen Entwicklungsfahrer, damit wir noch was lernen können, bevor die Saison zu Ende ist.
Das finde ich aber eine seltsame Herangehensweise, da Sarrazin erst vor wenigen Wochen bei den Testfahrten des Generation 2 Cars nämlich den neuen DS gefahren ist, der dann ja nächste Saison mutmaßlich alle Spatzenpfeifen des von den Dächern von Techita eingesetzt werden soll. Und naja, wenn man den Fahrer dann jetzt als Entwicklungsfahrer zum Team holt, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut zueinander passt. Ich meine, man muss sagen, Blomqvist hat in Marrakesch den 8. Platz belegt und danach keine Punkte mehr geholt, also jetzt 5 Rennen in Folge und Andretti ist auf Platz 10 der Teamwertung zurückgefallen. Dadurch, dass
dadurch, dass
Venturi jetzt auch wieder das Punkten regelmäßig angefangen hat. Und sie liegen 6 Punkte hinter Dragon und 15 Punkte, wenn ich das hier richtig sehe, hinter dem 8. Platz, Nio. Die haben mit 35 Punkten fast doppelt so viele wie Andretti. Die müssen sich strecken, damit sie die Saison nicht auf dem letzten Platz beenden, bei noch 4 ausstehenden Rennen. Und ich sag mal, Stefan Sarrazin ist von den Fahrern, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind, denke ich mal, derjenige mit der größten Formel-E-Erfahrung. Und er ist auch mit Sicherheit ein schneller Fahrer. Also ist der meiner Meinung nach die beste Alternative, wenn Andretti dringend noch Punkte haben will, wovon ich ausgehe.
Stefan Sarrazin ist echt ein richtig, richtig guter Fahrer. 33 Formel-E-Läufe kann man vielleicht doch mal als Statistik reinschieben. Also im Grunde genommen, der hat die ersten 3 Saisons komplett durchgehend bestritten, jedes Rennen 3-mal Podestplätze feiern können, sogar in London Saison 2 über den Strich gewonnen gehabt, aber dann wegen zu viel Energieverbrauch bestraft worden. Ich glaube, der hatte sogar gewonnen, das Rennen. Also
hat gewonnen richtig, und er hatte auch die Pole Position.
Ja, also richtig, richtig guter Fahrer, Stefan Sarrazin. WEC ewig gefahren mit Toyota. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht sogar Toyota einen Werksfahrervertrag hatte. Ähnlichen Status wie Buemi hatte er jedenfalls. Also der Junge kann auf jeden Fall fahren. Enorm vielseitig. Hat jetzt sein eigenes Rennsportteam, wo er sich eigentlich drauf konzentrieren wollte. Rallye-Fahrer. Hatte sogar mal einen Formel-1-Einsatz, wo er dann aber ausgeschieden ist in seinem einzigen Rennen. Aber trotzdem. Ganz, ganz vielseitiger Fahrer und wie Tobi schon richtig gesagt hat, wahrscheinlich die beste Option auf dem Fahrermarkt, die es momentan so gibt.
Ja, da haben wir das ja auch geklärt.
Hm, Der bleibt für die letzten vier Rennen in dieser Saison bei Andretti. Und danach müssen wir mal gucken, wie es bei BMW dann aussieht. Eigentlich haben wir eben immer gesagt, gut, die fahren jetzt schon mit Antonio Felix da Costa und Tom Blomqvist, beide ihres Zeichens BMW-Werksfahrer. Aber wenn Blomqvist jetzt rausgenommen wird, mitten in der Saison, das ist der zweite Fahrerwechsel in dem Auto mit der Startnummer 27. Die Saison hat ja eröffnet in dem Fahrzeug Kamui Kobayashi. Also wenn Blomqvist jetzt mitten im Jahr rausgenommen wird, dann bin ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher, ob der nicht vielleicht auch ein wenig zittern müsste für das nächste Jahr. Denn es gibt auch Leute wie Alex Sims, der ja auch mal getestet hat und bei Andretti seit Jahren eingebettet ist ins Team, im Hintergrund als Entwicklungsfahrer schon vor Saison 3, meine ich, im Fahrzeug gesessen hat. Ich dachte immer, das wäre die größte Konkurrenz für einen Sitz. Auch mitten in der Saison dachte ich das so, jetzt ist es eben Sarrazin. Aber es scheint mir vielleicht doch gar nicht mehr so sicher zu sein, dass Blomqvist und Felix da Costa nächstes Jahr bei BMW fahren.
Tja.
Es gibt ja auch noch genügend andere BMW-Fahrer. Wir haben jetzt auf der Seite kürzlich einen Artikel gehabt zu Bruno Spengler, der in Marrakesch schon testen durfte für Andretti. Sehr, sehr lesenswert von unserem lieben Erich. Mal ein bisschen durchscrollen durch die News. Das ist, der ist noch gar nicht so alt, der Artikel. Aber auch Spengler würde gerne mitfahren wollen. Also bewegt sich auf jeden Fall was. Und, noch kurz rangehangen, bewegen bei Tachita tut sich nichts mehr. Die haben nämlich Langzeitverträge unterschrieben mit ihren beiden Fahrern. Das bedeutet eigentlich, es fehlt natürlich noch die offizielle Bestätigung, aber es ist in trockenen Tüchern, dass im nächsten Jahr bei Tachita André Lotterer und Jean-Éric Vergne die beiden Cockpits befüllen. Andere Fahrer?
Ja, genau.
Wollen auch
noch in die Formel E. Ich war mir sicher, da kommt noch was.
Ja, genau. Andere Fahrer wollen aber trotzdem noch in die Formel E. Also auch wenn der Cheater jetzt schon voll ist und Audi irgendwie feststeht, obwohl auch noch mit Fragezeichen und Nissan auch Werksfahrer reinsetzen will, vielleicht Jan Mardenborough ja so eventuell. Aber es gibt einen ganzen Haufen an Fahrern, die alle in die Formel E wollen. Unter anderem Felipe Massa, der sich schon in Rom geäußert hatte und meinte, ich verhandle mit einigen Teams. Naja, eben Jan Mardenborough, der jetzt in Paris dabei war und auch mal den Fuß in die Tür kriegen wollte. Spengler, ich habe ihn angesprochen. Adam Carroll war da, der ehemalige Jaguar-Mann, der sich am Donnerstag und Freitag bei ein paar Teams umgehört hat und am Samstag nach Hause geflogen ist, um nicht aufzufallen in Paris. Dann war noch ein Formel-4-Fahrer da, aus Neuseeland, den Namen habe ich aber wieder vergessen. Also es gibt eine ganze Menge Bewegung gerade im Fahrerkarussell. Und damit ist das Thema eigentlich abgeschlossen, oder?
Ja, aber...
Fällt euch noch was ein?
Vollumfänglich.
Ja, was vielleicht noch einfällt, die Zukunftschancen der anderen deutschen Fahrer, die haben sich ja auch in Paris geäußert. Maro Engel hat noch nichts Definitives da geäußert. Allerdings sagt er, hätte eine klare Idee für die nächste Saison. Der hofft drauf, dass sein Audi-Vertrag verlängert wird, was, ich denke mal, bei seinen Leistungen in dieser Saison eigentlich nur noch eine Formsache sein sollte. Aber wie gesagt, man weiß natürlich nicht, ob Audi da nicht vielleicht die Gelegenheit nutzen will, noch einen anderen Werksfahrer unterbringen möchte, jetzt wo man das Team von Abt gekauft hat. Ja, und dann natürlich Nick Heidfeld, wo noch gar nichts fix für die kommende Saison ist und wobei Mahindra jetzt natürlich auch möglicherweise Felipe Massa da im Gespräch ist.
Ja, Nick
als Heidfeld, potenzieller Nachfolger.
Nick Heidfeld ist natürlich auch in einer blöden Position, ne? Wenn du auf Platz 13 rumdümpelst und irgendwie, ich glaube, 6x0 Punkte eingefahren hast und dein Teamkollege auf gleichem Material ist auf 3 unterwegs, Da sieht die Frage nach der Zukunft oder der Besetzung der Teams oder der Cockpits vielmehr natürlich auch schwierig aus. Ne? Ich meine, das ist auf der einen Seite komplett klar und auf der anderen ist dann so wie, ja, war bis jetzt immer okay, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser oder dann eben die Wahl, was ganz anderes zu machen und sich entweder einen großen Namen oder irgendwie frisches Blut ins Team zu holen. Das ist so ein bisschen beim Nick da, weiß ich auch nicht, mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen.
Und bei Engels ist eben auch die Option, dass das HWA rein. Also ich denke noch kurz laut, bei Engel ist auch die Option, dass er vielleicht bei HWA unterkommen könnte, wenn die ein eigenes Team aufmachen wollen würden. Tobi kann aber noch was zu Heidfeld sagen, sorry.
Ja, Heidfeld wird natürlich die Saison auch stark unter Wert geschlagen, muss man da natürlich dazu sagen. Er hatte diverse Male Pech mit der Technik, genau wie die Audi-Piloten das am Anfang der Saison hatten. Ja, und wenn man in der ersten Runde schon stehen bleibt und aussteigen muss, dann kann man natürlich auch nicht wirklich durch Ergebnisse überzeugen. Ja, aber insgesamt muss man sagen, klar, gegen Rosenqvist sieht er im Moment nicht unbedingt so viel Land. Das sieht bei Mahindra nicht uneingeschränkt positiv für ihn aus. Ich drück's mal so aus. Und HWA möglicherweise. Nur ist da die Frage, ob nicht vielleicht eher Fahrer da eine Chance haben, die auch eine persönliche Beziehung zu HWA oder zu Mercedes haben. Dass da möglicherweise Maro Engel vielleicht als Fahrer hingehen wird.
Ja.
Nur rein spekulativ.
Genau, also das ist alles rein spekulativ, weil wir noch nicht mal wissen, ob HWR jetzt überhaupt kommt. Es ist irgendwie ein offenes Geheimnis, aber lieber abwarten, bis es offiziell ist. Ach, naja, es passiert auf jeden Fall im Hintergrund gerade eine ganze Menge und da können wir uns drauf freuen auf jeden Fall, was da passieren mag in der Offseason vor Saison 5.
Genau, nimmt ja schon ordentlich Fahrt auf jetzt so langsam, ne? Da tut sich ja einiges von Fahrern über Autos bis hin zu Teams, vielleicht auch noch Strecken und da darf man also weiterhin gespannt sein. Aber soweit ist es noch nicht, es sind jetzt noch 11 Tage, 18 Stunden, 54 Minuten bis zum Berlin E-Prix. Da wollen wir doch lieber erstmal bis dahin gucken und uns danach wieder mit Dingen über die Saison hinaus beschäftigen, ne? Aber vorher, Tobi Lein, kannst du mal noch den einen oder anderen Fakt liefern, ne? Was meinst du?
Yeah! Der Formel E Fakt der Woche.
Wenn in Berlin jetzt in 2 Wochen der E-Prix tatsächlich stattfindet, es sind noch 12 Tage und die ersten Mauern stehen schon auf dem Rollfeld, auf dem Vorfeld vom Flughafen Tempelhof. Also da wird es ganz sicher stattfinden. Wenn der E-Prix stattfindet, dann ist Berlin die einzige Stadt, die mehr Rennen ausgetragen hat, als die Formel E Saisons gefahren ist.
What?
Es gab nämlich in jedem Jahr einen Berlin E-Prix, außer im letzten, da gab es nämlich 2. Und es wäre dann das fünfte Rennen, was unter dem Banner Berlin E-Prix fährt. Danke an unseren lieben Leser Chris für die für den Fakt.
Ja, unseren Lieblings-Podcast-Leser Chris.
Juhu!
Ja, wir haben ja noch so ein Website-Erzeugnis hinten raus, ne? Ja, das war ein Scherz, weil ja der Podcast ein Audio-Erzeugnis ist und er hat Leser gesagt und da musste ich an die berühmte Teenager-Sex-Beichte Grüße an Malik denken und die sagen ja auch immer, sie machen alles irgendwie für ihre Leser und so. Das geile Lifestyle-Magazin. Wer es nicht kennt, einfach mal googeln und mal reinhören. Man muss da schon einen Sinn für einen coolen Humor haben, aber dann ist es lustig. Kennst du, Tobi? Kennst du? Normalerweise machen wir ja, aber wir machen ja Podcast-Empfehlungen nur in Pre- und Post-Show normalerweise. Und wenn man die hören will, Tobi, was muss man dann machen?
Auf patreon.com/epod vorbeigucken.
Genau.
Wer möchte, darf da mal sich so durchklicken und ein bisschen mehr E-Pod als den eigentlichen E-Pod bekommen und uns vielleicht mit einer kleinen Spende unterstützen, wem das ganz wirklich viel Spaß macht. Und als Dankeschön gibt's dann eben auch das ganze Zeug, was wir hier vorher und nachher bequatschen, einfach so noch oben drauf. Oder, naja, vielleicht so Links zu Live-Episoden, immer wenn wir es aufnehmen. Oder Interviews. Lohnt ja, sich
Interviews
also?
Interviews gab es jetzt viele.
Interviews gibt es jetzt ganz viele aus Paris und aus Berlin und Zürich dann auch wieder. Das wird ganz fabeltastisch. Also patreon.com/epod. Danke an alle, die uns da schon unterstützen.
So ist es. Der andere Tobi, der krummelt so rum, der will noch was sagen.
Wo wir beim Thema Patreon sind, haben wir da nicht einen neuen Unterstützer, der namentlich genannt werden müsste?
Haben wir das?
Oder habe ich das falsch gelesen?
Warte mal. Genau, an der Front, ich knüpfe da mal an. An der Front hat sich nämlich tatsächlich was getan. Wir haben einen neuen 5-Dollar-Unterstützer auf Patreon und zwar den Helmut. Und zum 5-Dollar-Perk gehört dazu, dass wir Danke sagen und deswegen sagen wir jetzt 1, 2, 3, Danke Helmut.
Danke Helmut
für die Unterstützung. Das ist wirklich ziemlich geil. Da freuen wir uns sehr. Und wir hoffen, du hast Spaß an unserem Patreon-Angebot, dass er tatsächlich gerade ein bisschen aus den Nähten platzt. Heute gab es kein Interview, weil ich nicht genug gescheduled habe. Ich habe dann irgendwie nämlich bis einschließlich Sonntag, glaube ich, gemacht und dann habe ich gedacht, ja, die anderen mache ich dann am Wochenende. Aber jetzt war das Wochenende so kurz. Da habe ich vergessen, für heute einen zu releasen und dann gibt es ja jetzt sowieso wieder eine neue Episode. Aber dann gibt es wieder schön weiterhin jeden Tag feine Interviews für euch zum Nachhören. Ungeschnitten vom Tobi und dem anderen Tobi. Der liefert, glaube ich, auch irgendwie noch was, ne? Anderer Tobi?
Ja.
Wie ist es?
Ja, guck.
Ja.
Also die ja, anderer Tobi liefert auch noch was.
Genau, da gehen uns eben die Interviews nicht aus bis zum Berliner Prix. Da kriegt ihr jetzt weiterhin täglich was auf die Ohren. Wer das möchte, geht eben hin auf patreon.com/epod. Und da kann man sich dann das klicken, was einem gefällt. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen, außer danke fürs Zuhören und euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wahrscheinlich am Sonntag, ganz normal. Gucken, ob der Tobi wieder verschläft oder ob es zur Sendung schafft. Das muss sich dann noch zeigen. Ne? Jedenfalls hören wir uns noch einmal vor dem Rennen mit der großen Auf nach Berlin Show. Und dann hören wir uns wieder nach dem Berliner Prix, aber das ist soweit in der Zukunft, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Also, tschüss Tobi und euch allen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.